Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Herrn und Vater Jesus Christus. Amen. Den Predigtext, den ich für den heutigen Sonntag, fünften Sonntag nach Trinitatis, gewählt habe, ist die Epistel, diese schriftliche Mitteilung aus den Briefen des heutigen Sonntags. Und ich möchte uns jetzt einmal reinnehmen in den Predigtext. Und natürlich für die, die da schon in der Schrift zu Hause sind, ist es etwas einfacher, für die anderen gut zu wissen. Die Gründung der Gemeinde in Korinth, der Korintherbrief ist an diese Gemeinde gesendet. Die Gründung der Gemeinde lesen wir in der Apostelgeschichte 18, die Verse 1 bis 18, die ich natürlich jetzt nicht lesen werde. Korinth war eine Hafenstadt und damit weltoffen. Das heißt, da kamen Bürger aus allen Schichten, aus allen Kulturen und aus allen Religionen. Und Lasterhaftigkeit war also dort sprichwörtlich. Weil alles, was wir an einer Hafenstadt wie St. Pauli denken, in Hamburg, all das gab es da auch. Und zu dieser Weltstadt kommt jetzt der Apostel Paulus, nachdem er Athen verlassen hatte. Zunächst arbeitet Paulus handwerklich mit Aquila und seiner Frau Priscilla als Zeltmacher. Die kamen ebenfalls kürzlich aus Italien, weil der Kaiser Claudius den Juden geboten hatte, Rom zu verlassen. Und während Paulus arbeitet, hat er natürlich auch Freizeit. Und in dieser Freizeit geht der Apostel Paulus in die Synagoge und erzählt dort vom Alten Testament und von Jesus Christus. Also, er bezeugt, dass Jesus der verheißene Messias ist. Und es kann nicht lange dauern, wie zu erwarten, gab es Stress. Paulus muss die Synagoge verlassen. Und dann ist ein gottesfürchtiger Justus, der sagt zu Paulus, komm dann zu mir. Und dort missioniert dann Paulus mit den gläubig gewordenen ungefähr einen Zeitraum von 1,5 Jahren. Also da sind jetzt Juden, hauptsächlich aber auch Griechen, aus dieser multikulturellen Stadt, die zum Glauben geführt haben. Und dann reist Paulus im Herbst 51 ab und geht nach Antiochien in Syrien. Wahrscheinlich wurde jetzt dieser Brief, auf dem wir gleich den Predigtext auch hören werden, circa 53 in Ephesus geschrieben. Also so ungefähr 2 Jahre später, nachdem Paulus Korinth verlassen hat. Wenn wir den Brief lesen, zeigt er uns, dass die Lebensgestaltung der Christen dort viel Probleme bereitet. Und deswegen kommt diese Gemeinde auch an einem ganz kritischen Punkt. Und zwar ist die Einheit der Gemeinde in Korinth bedroht. Sie scheint zu zerbrechen. Da kommen also viele Fragen in der Gemeinde, die zu Diskussionen führen. Und Paulus hat im Sinn, dass diese Einheit, die Jesus und der Vater widerspiegelt, auch die Gemeinde in ihrem Verhalten zeigen muss. So schreibt er, ich ermahne euch aber, liebe Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle mit einer Stimme redet. Lasst keine Spaltung unter euch sein, sondern haltet einander fest in einem Sinn und einer Meinung. Und dann stellt Paulus klar, ich bin nicht zu euch gekommen, euch zu taufen, sondern euch das Evangelium zu verkündigen. Und dann schreibt er, denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu predigen, nicht mit klugen Worten, damit nicht das Kreuz Christi zunichte werde. Also kluge Worte heißt, wir entleeren das Kreuz Jesu Christi. Und ich möchte jetzt den Predigtext lesen und bitte die Gemeinde noch einmal, wo es möglich ist, aus Respekt vor dem Wort Gottes aufzustehen. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden, uns aber, die wir selig gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, Jesaja 29, 14, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt, umgeben von der Weisheit Gottes, Gott durch ihre Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die daran glauben. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn die Torheit Gottes ist weiser, als die Menschen sind. Und die Schwachheit Gottes ist stärker, als die Menschen sind. Amen. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund dein Ruhm verkündige. Amen. Bitte nehmt wieder Platz. Die Predigt des Kreuzes und der menschlichen Weisheit. Die Predigt des Kreuzes Christi, die Predigt der Weisheit Gottes, die Predigt des gekreuzigten Christi. Die Gepredigt des Kreuzes Christi. Paulus fängt an, kommt von Vers 17, kommt da hier zu Vers 18, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Also es geht heute um verloren oder gerettet. Dazwischen gibt's nichts. Halb gerettet ist auch tot. Also entweder verloren oder gerettet. Und hier ist das Wort vom Kreuz der Schlüssel, der Key. Gott ist einzig am Kreuz seines Sohnes Jesu Christi zu finden. Und wenn wir ihn da nicht suchen, verfehlen wir ihn. Ihr erinnert euch, die Einheit der Gemeinde in Korinth scheint zu zerbrechen. Und jetzt sagt Paulus, die Einheit finden wir unter dem Kreuz. Die Einheit wird unterm Kreuz gestiftet oder die Gemeinde zerbricht. Entweder oder. Entweder kommen wir zum Kreuz und finden und treffen uns bei Jesus oder wir zerbrechen. Das Kreuz ist also das Zentrum, wo und wie jede Trennung überwunden werden kann. Und Gottes Handeln am Kreuz, das wird uns ja Karfreitag und an anderen Tagen immer wieder deutlich sichtbar. Das Handeln Gottes wird am Kreuz sichtbar. Das Wort vom Kreuz ist Gottes Botschaft an uns. Und das Kreuz muss der Mittelpunkt auch in unserer Verkündigung sein. Wenn wir die Evangelien studieren, in den Evangelisten, Matthäus, Lukas, Markus, Johannes, werden wir feststellen, dass nicht die Wunder Jesu, die er auch zweifellos gewirkt hat, den größten Teil des Evangeliums ausmachen, sondern es geht um das Kreuzgeschehen. Es geht um den Leidensweg Jesu Christi. Im Übrigen waren diese zweifellos gewirkten Wunder, die wir ja auch alle kennen, sind sie weder im Apostolikum noch im Athanasium, Glaubensbekenntnis, noch im Nazäum erwähnt. Da lesen wir nichts von den gewirkten Wundern. Es geht also auch hier nicht um eine logische Theologie, die wir aufbauen, sondern es geht tatsächlich um das Fluchholz, an dem Gott seinen Sohn grausam hinrichten lässt. Und Nikodemus, von dem ich ja schon sprach, und die Juden im Allgemeinen wussten eins, dass im 5. Mose gesagt wird, dass der am Kreuz oder am Pfahl hängt, von Gott verflucht ist. Für uns bedeutet das also, der Fluch der Sünde wird am Kreuz besiegelt durch Jesus Christus. Paulus schreibt später auch in diesem selben Brief, er kommt also nicht mit klugen Worten, euch das Geheimnis zu verkündigen, denn er hielt es für wichtig, nicht zu wissen als Jesus Christus den Gekreuzigten. Nun mögen wir sagen, ja, das war ja auch die Aufgabe des Paulus. Aber überlegen wir mal, wo kommt der Apostel Paulus her? Da treffen wir zunächst den Pharisäer Saul. Und wenn wir die Biografie des Pharisäers Saul ein wenig studieren, dann werden wir feststellen, dass es für ihn ein Skandal war, ein Skandalos, dass der Messias am Kreuz gekreuzigt werden sollte. Und weil er das so aufrichtig und so ernst meint, nimmt Saul die Peitsche und versucht, den Christen diesen Glauben auszutreiben. Da kommt der Apostel Paulus her. Er hat es nicht verstanden. Und dann begegnet ihn der Auferstandene vor Damaskus und dann bekommt er die Aufgabe, nicht zu taufen, sondern die Botschaft vom Kreuz zu sprechen. Und jetzt kommt die Verkündigung, indem er sagt, aus eigener Erfahrung, die Botschaft vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Automatisch bringt er jetzt zwei Gruppen zusammen. Die einen, die verloren werden, und die einen, die gerettet werden. Dann schreibt er, uns aber, bezieht sich mit ein, uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Es geht um den Inhalt der Botschaft und der Wahrheit, dass wir alle die von Gott gesetzten Ziele bekannt durch die 10 Gebote nicht erreicht haben. Wir schaffen es einfach nicht, selber uns zu retten. Ist ja auch der Wochenspruch. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Nicht durch unsere eigenen Taten, nicht durch unsere Frömmigkeit. Und wenn wir diese Tatsache erkennen dürfen mit unseren geistlichen Augen, dann sehen wir das Kreuz als Siegeszeichen. Also diese Gemeinde ist ja eine sonderbare Gemeinde. Sie hat das Kreuz von oben für mich leicht sichtbar durch die Anordnung der Kirchenbänke und Stühle. Und die Gemeinde hat auch noch ein heimliches Kreuz. Das seht ihr dann abends, wenn es dunkel ist. Dann ist oben am Kirchenfenster durch selbstreflektorendes Licht, durch Klebestreifen auch nochmal ein Kreuz zu sehen. Ein heimliches Kreuz hängt also da vorne. Müsst ihr später nochmal Michael oder Claudia fragen, warum das so ist. Aber das ist das geistliche Kreuz. Und wir haben gerade das Lied gesungen im Original. There is life for a look at the crucified one. Wer Jesus am Kreuz im Glauben erblickt. Das ist hier das Thema und der Punkt. Die menschliche Weisheit, alles irdische Denken wird hier am Kreuz durchkreuzt. Gott rettet den Menschen nicht durch Selbsterlösung. Gott rettet nicht durch eigene Macht. Gott rettet auch nicht durch irgendeine Weisheit. Gott rettet nicht durch irgendeine Leistung. Wie es der Wochenspruch sagt, aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben. Das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Für Schwache und für Menschen törichte Zeichen ist für den Gläubigen der Sieg des Glaubens. Für den, der das glauben kann, heißt es, für uns, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Da ist Gottes Kraft, seine Stärke in uns Schwachen mächtig. Wenn wir an unsere Grenzen kommen im Alltag, fängt Gott an zu wirken. Wenn wir tatsächlich in der Lage kommen, die Nächsten und die Feindesliebe auszuüben, ist Gott am Wirken. Wenn wir geistlich müde werden, schenkt Gott uns den Rückenwind. In Jesaja 40 lesen wir, er gibt den Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Männer werden müde und matt und Jünglinge strauchen und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügel wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Das ist diese geistliche Dynamis, diese geistliche Energie, die uns der Heiland schenkt. Das Wort vom Kreuz bietet also statt menschlicher Weisheit göttliche Errettung und göttliche Kräfte. Nicht Weisheit, nicht Religionsphilosophie, nicht tiefe Gedanken über eine Gottheit, sondern Rettung. Ich hatte ja gerade in dem Alten Testament die Lesung aus 4. Mose, da war der Blick zur Schlange, der gerettet hat. Und das Wort vom Kreuz erklärt den Menschen seine Verlorenheit. Wir müssen jetzt unsere Verlorenheit erkennen, um zu wissen, wo wir Rettung bekommen. Rettung beginnt damit, dass Gott die Augen der Verlorenen öffnet. Dass die Selbsttäuschung, die wir uns selbst vormachen, durchbrochen wird. Also nochmal, Rettung erfolgt nicht durch Weisheit, sondern durch die Kraft Gottes. Menschliche Weisheit ist Nutzlosigkeit vor Gott. Und wie dumm der Mensch ist, erkennt man daran, dass er das Kreuz nicht erkennt. Und da haben wir jetzt eine Brücke schon zum Alten Testament, die Paulus hier aufgreift und sagt, denn es steht geschrieben, Jesaja 29, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wir können auch Jesaja 44, 24, 25 lesen. So spricht der Herr, dein Erlöser, der dich von Mutterleib bereitet hat. Ich bin der Herr, der alles schafft, der den Himmel ausbreitet allein und die Erde festmacht ohne Gehilfen, der die Zeichen der Wahrsager, der Orakelpriester zerplatzen lässt und die Weisheit zu Narren und der die Weisen zurücktreibt und ihre Kunst zur Torheit macht. Wem möchtest du dich anvertrauen? Den Orakelpriestern dieser Zeit oder den, der dich seit Mutterleib kennt? Wo sind die Klugen? Salomo, als sprichwörtlich der Inbegriff der Weisheit, der noch weit vor Albert Einstein steht, fiel durch seinen Reichtum und den vielen fremden Frauen zum Götzendienst. Er baute Altäre, fremde Götter. Und das entzweite sein Volk. Und das war die tiefste Torheit, die er begehen konnte in seiner Weisheit. Oder König Asa. König Asa, könnt ihr nachlesen, 1. Könige 15, 2. Chronike 14, war ein weiser Mann. Und allein die Tatsache, dass er 41 Jahre in Jerusalem regierte, zeigt schon, dass es ein gottesfürchtiger Mann war. Er machte anfangs vieles richtig, aber in einer Krise machte er ein Bündnis mit den Aramäern, anstatt Gott um Hilfe zu bitten. Asa handelt tödlich. Er handelt töricht und das brachte dem Volk dauerhaft Kriege ein. Paulus schreibt hier, wo sind die Schriftgelehrten? Zu Jesu Zeit oder als der Brief geschrieben wurde, 53 nach Christus etwa, gab es auch diese schlauen Schriftgelehrten, die gab es aber auch schon zu Jesu Zeiten. Wenn wir jetzt mal in den Evangelien nachlesen, also beispielsweise Matthäus 22, da lest ihr in Vers 15, da gingen die Pharisäer hin und hielten Rat, wie sie ihn, also Jesus, mit seinen Worten fangen können. Menschliche Weisheit. Auch bei den Theologen. Da überlegen sie und halten Rat, ne? Wie kriegen wir das hin, dass wir Jesus mit seinen Worten fangen können? Und wie klug wollten die Pharisäer in die Falle locken, als sie Jesus nach der Kopfsteuer für den Kaiser befragen? Oder die Sadduzäer, als sie drauf kommen und mit der Auferstehung anfangen zu reden? Wir können das alles. Lest nach Matthäus 22. Und Jesus sagt dann zu ihnen, ihr irrt. Er sagt zu ihnen, ihr irrt und gibt zwei Gründe an. Ihr kennt weder die Schrift noch die Kraft Gottes. Oder die Schriftgelehrten, auch so ganz kluge Leute. Einer von ihnen, Schriftgelehrte, versuchte ihn, versucht Jesus und fragt, Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Was ist hier das höchste Gebot? Er versucht Jesus. Versteht ihr das? Menschliche Weisheit. Menschliche Weisheit hält Rat. Menschliche Weisheit beschließt. Und dann schreibt er, wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Der Kapitän der Titanic, John Smith, oder ein Konstrukteur oder ein Werftmitarbeiter der Titanic soll gesagt haben, nicht mal Gott selbst könnte dieses Schiff versenken. So wird's kolportiert. Und so wurde es auch gebaut. Zu wenig Rettungsmittel für die Passagiere, nur weiße Leuchtmunition an Bord. Und alle Eiswarnungen, die kamen, schon als sie in Southampton rausgefahren sind, wussten sie das, alle Eiswarnungen wurden ignoriert. Die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Aber wenn du jetzt sagst, ich bin nicht weise, ich hab's nicht drauf, ich hab nicht diesen EQ, ich auch nicht. Na dann ermutigt uns die Schrift in Jakobus, wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt und niemand schilt, so wird sie ihm gegeben. Und dann lest mal das Buch der Sprüche. Da geht es um Weisheit. Den Herrn zu erkennen, das ist der Beginn der Weisheit. Das ist der Beginn der Erkenntnis. Ich komme zu meinem zweiten Punkt, die Predigt der Weisheit Gottes. Denn weil die Welt umgeben von der Weisheit Gottes Gott nicht durch ihre Weisheit erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die daran glauben. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Und das war die Situation in Korinth. Ihr kennt meinen Ausgangspunkt, ne? Die Gemeinde setzt sich aus Juden und Griechen zusammen und sie haben das Kreuz verlassen und diskutieren. Und jetzt fordern die Juden nach Zeichen. Wir kennen diese Geschichte aus Matthäus 12. Auch da kommen wieder die Pharisäer und Schriftgelehrten zu Jesus und sagen, Meister, wir möchten gern ein Zeichen von dir sehen. Und er schlagt dann ein abtrünniges und böses Geschlecht, fordert ein Zeichen. Es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, es sei denn des Propheten Jona. Wie gesagt, die Schriftgelehrten und Pharisäer, ziehen wir die Linie durch bis heute, die moderne Theologie, halten sich für besonders weise und für besonders klug. Hatte ja gerade da schon einige Schriftstellen zitiert. Die Schriftgelehrten, Pharisäer, wollten Jesus vor dem Richterstuhl der Weisheit des Menschen stellen. Jesus vor dem Richterstuhl stellen. Der Prophet Jesaja hatte bereits die Visitenkarte von dem Messias geschrieben. Es ist ja die Frage, wie wird es sein, wenn der Messias kommt? Da schreibt Jesaja, dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen wird frohlocken. Und das sind die Wunder, die Jesus gewirkt hat im Neuen Testament. Zeichen genug. Er hat seine Visitenkarte gezeigt. Aber die Menschen wollten es nicht glauben. Oder sie konnten es nicht glauben. Und die Griechen fragen jetzt nach Weisheit. Die Religion und die Religionsphilosophien werden aktiv und machen dabei Gott zum Objekt. Gott wird zum bloßen Werkzeug, zum Forschungsobjekt, zu so einem Wunschautomaten degradiert. Und der gefallene Mensch steht fordernd vor Gott. Das müsst ihr euch vorstellen. Das Geschöpf steht fordernd vor dem Schöpfer. Das ist die Situation. Das Geschöpf nach dem Sündenfall steht fordernd vor seinem Schöpfer. Und der Mensch stellt seine Ansprüche an Gott. Und der heilige, lebendige Gott soll diesen Ansprüchen der Menschen genügen. Gott soll sich durch Taten ausweisen. Denke hier an Matthäus 27. Der du den Tempel abbrichst und baust ihn in 3 Tagen. Hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist und steig herab vom Kreuz. Und die hohen Priester und Schriftgelehrten, Ältesten sprachen, anderen hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der König von Israel, so steige er nun vom Kreuz herab. Jesus hätte vom Kreuz herabsteigen können. Aber wenn er das getan hätte, dann wäre das Kreuz nicht mehr das Kreuz. Dann hätte Satan geschafft, was er in dem Versuchungsbericht in Matthäus und Lukas 4 nicht geschafft hat. Dann hätte er es geschafft, das Kreuz zu verhindern. Und dann hätten wir heute keinen Punkt, wo wir hingehen können, um Buße zu tun. Das war eine richtige Versuchung für Jesus. Vielleicht überlesen wir den Text. Aber Jesus hätte tatsächlich runtersteigen können und mit dem Kreuz den Leuten links und rechts einen um die Ohren schlagen können. Nein, er blieb da, um dich und um mich zu retten. Damit ich einen Punkt habe, wo ich hingehen kann, wo ich meine Verfehlung bekennen kann. Das ist der Punkt hier. Es gebe keine Versöhnung mit Gott. Und es gibt keine Auferstehung der Toten. Eine weitere Kernaussage des Apostel Paulus finden wir hier im 1. Korinther 15. Da schreibt er, denn als erstes habe ich, Paulus, euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe. Paulus klappert nicht mit seinen Zähnen, sondern er gibt weiter, was er vom Herrn persönlich bekommen hat. Und das hat er bekommen, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift, Altes Testament. Dass er begraben worden ist, dass er auferstanden ist am 3. Tage nach der Schrift, dass er gesehen worden ist. All das bezeugt er. Und das müssen wir jetzt auch heute verstehen. Das Wort vom Kreuz ist diesmal nicht Logos, nicht das Wort Logos, sondern die Botschaft vom Kreuz. Das ist das Wort vom Kreuz, die Botschaft. Die Juden fordern Zeichen, die Griechen fragen nach Weisheit. Und Gott soll sich jetzt durch Taten ausweisen. Gehörst du zu denen, die da sagen, ehe ich an Jesus glaube, muss er mir dies und das zurechtlegen? Muss er für mich dies und das tun? Wird's gefährlich. Da wird's ganz gefährlich. Wenn wir Jesus nicht im Glauben annehmen am Kreuz, haben wir keine andere Botschaft. Paulus schreibt weiter hier, Vers 23, wir aber herolden Christus als den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Auch wenn die Empörung und der Spott über den Kreuzesten emporbringt, es gibt kein anderes Evangelium. An die Gemeinden in Galatien, wo die Irrlehrer unterwegs waren, schreibt Paulus, wie wir eben gesagt haben, so sage ich abermals, wenn euch jemand ein anderes Evangelium predigt, als ihr empfangen habt, der sei verflucht. Es gibt kein anderes Evangelium. Es gibt kein anderes. Schreibt weiter, predige ich jetzt den Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen gefällig zu sein? Wenn ich noch Menschen gefällig wäre, so wäre ich Christi Knecht nicht. Der dritte Punkt, die Botschaft des Christus, gekreuzigten Christus. Denen, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn die Torheit Gottes ist weiser als die Menschen sind und die Schwachheit Gottes ist stärker als die Menschen sind. In der Hafenstadt Korinth haben sowohl Juden wie auch Griechen den Ruf des Evangeliums gehört. Und sie haben diese Gotteskraft erfahren. Warum soll das in der Hafenstadt Bremen nicht anders sein? Es geht um die Predigt des gekreuzigten Christus. Es geht jetzt, vorsichtig, aufgepasst, es geht nicht um das Kreuz selber. Das Kreuz, dieser Holzpfahl, rettet nicht, sondern die Person Jesus Christus am Kreuz ist der Retter. Wie ich in meiner alten testamentlichen Lesung aus 4. Mose Numerus 21 gelesen habe, war die einzige Möglichkeit, Blick zur ehernen Schlange. Keine Selbsthilfegruppe sollte gegründet werden. Es wurde auch kein Gegengift gespritzt. Wir haben ja so Ärzte unter uns, die wissen, was sie tun hätten. Nein, in dem Fall keine Selbsthilfegruppe gründen und keinen Gegengriff spritzen, sondern Blick zum Kreuz. Dadurch wurde das Gift der Schlange neutralisiert. Wir erinnern uns an das Lied, das wir gerade vor der Predigt gesungen haben. Eigentlich habe ich beide ausgesucht, deswegen. Das erste war, liebster Jesu, wir sind hier. Da geht es darum, dass unser Verstand von Finsternis umhüllt ist. Deswegen habe ich das Lied gewählt. Und das zweite, wer Jesus am Kreuz im Glauben erblickt, habe ich genommen wegen Vers 3. In Vers 3 heißt es, dein Weinen und deine Gebete sind es nicht, wodurch du mit Gott versöhnet wirst. Das Blut deines Heilands befreit vom Gericht, er ist es, der dich mit Gnade krönt. Sie, sie, Sünder, sie. Es ist das Blut, es ist nicht das Kreuz. Sehr wohl hängt Jesus am Kreuz. Aber das müssen wir verstehen, dass Jesus am Kreuz hängt und unser Blick dahin gerichtet werden soll. Nicht menschliche Weisheiten oder irgendetwas anderes halten uns. Nur der Blick, wie bei der Schlange oder bei den Schlangen in der Wüste. Das ist der Glaube an das Wort Gottes. Auch wenn ich nichts sehe, zu glauben, dass Gott mich sieht und ehe ich meinen Blick emporheb zum Himmel, schaut er schon hinunter, was ich tue. Paulus fasst das im Römerbrief zusammen, Römer 10, 17. So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Gottes. Und das ist die Botschaft vom Kreuz. Die Predigt des Kreuzes und der menschlichen Weisheit. Die Predigt des Kreuzes Christi, die Predigt der Weisheit Gottes, die Predigt des gekreuzigten Christus. Paulus fasst das zusammen im 2. Korinther und sagt, wir sind Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt mit uns. Und ich habe euch auch nur diese eine Bitte, lasst euch mit Gott versöhnen. Denn der von keiner Sünde wusste, wurde zur Sünde gemacht. Am Kreuz. Schließen möchte ich jetzt mit dem Wochenspruch, nochmal Epheser 2, 8, 9. Aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesus, unserem Herrn. Amen.